Sie hören den Kurier.
Würden Sie Ihr Kind gegen Corona impfen lassen? Das haben wir heute auf kurier.at gefragt. 58% unserer Userinnen und User haben für Ja gestimmt, 41% hingegen für Nein. Bis sich diese Frage bei uns aber wirklich stellt, wird es noch eine Zeit lang dauern. Davor müssen nämlich erst einmal klinische Studien dazu durchgeführt werden. Aktuell etwa impft das US-Unternehmen Moderna 6.750 Kinder zwischen 6 Monaten und 12 Jahren in den USA und Kanada und beobachtet Verträglichkeit und Nebenwirkungen der Impfungen. Ist das eine gute Idee? Welchen Risiken werden Kinder dabei ausgesetzt? Was für Nebenwirkungen sind da zu erwarten? Darüber spreche ich gleich mit Karl Zwieauer. Er ist Kinderarzt und Virologe und sitzt auch im nationalen Impfgremium. Und die EU hat ihren Vorschlag für einen digitalen grünen Impfpass vorgelegt, der bis Juli kommen und den Sommertourismus retten soll. Die Urlaubsinsel Mallorca könnte aber schon jetzt zu Ostern von Touristen überrannt werden. Dazu gleich mehr. Ihr hört den Daily Podcast des Kurier heute am 17. März. Am Mikrofon ist Caroline Ferstl. Hallo und herzlich willkommen. Ja, langsam aber doch sind Risikogruppen sowie die älteren Menschen in Österreich und auch weltweit gegen Corona geimpft. Der nächste Schritt? Die Bevölkerung nach absteigendem Alter durchzuimpfen. Doch warum macht man eigentlich nicht mit den Jüngsten, den Kindern weiter? Schließlich sind sie es ja, die gerade alle wieder zusammenkommen, in den Schulen und in den Kindergärten. Das spiegelt sich auch in den Infektionszahlen wider. Die gingen in den vergangenen Wochen bei Kindern zwischen 5 und 14 Jahren signifikant nach oben. Und auch das Durchschnittsalter der Corona-Infizierten sinkt stetig. Aktuell liegt es bei 38,3 Jahren. Aber so einfach ist das alles nicht. Man kann Kindern nicht einfach eine ihrer Größe entsprechende, hinuntergerechnete Dosis spritzen. Außerdem wurden die Impfstoffe bisher nur bei Erwachsenen getestet. Erst jetzt laufen erste Studien bei Kleinkindern an. Das US-Unternehmen Moderna etwa hat gerade eine Testreihe mit 6.750 Kindern zwischen 6 Monaten und 12 Jahren am Laufen. Da stellt sich natürlich auch eine ethische Frage. Lasse ich mein 6 Monate altes Baby an der Studie teilnehmen? Wobei, Moment, aktiv teilnehmen kann das Kind in diesem Alter ja noch gar nicht. Also müsste man eigentlich fragen, stelle ich mein Baby dieser Studie zur Verfügung? Ich habe jetzt den Kinderarzt und Virologen Karl Zwieauer am Telefon. Er sitzt auch im nationalen Impfgremium und wird mir das mal genauer erklären. Herr Dr. Zwieauer, das US-Unternehmen Moderna prüft ja gerade die Wirksamkeit und Verträglichkeit seines Corona-Impfstoffs bei Kindern. Da werden in einer Testreihe Kinder zwischen 6 Monaten und 12 Jahren geimpft. Was halten Sie davon?
Ja, ich denke, das ist der nächste logische Schritt in der Entwicklung von Impfstoffen. Wir haben jetzt ja eine ganz klare Priorisierung in Richtung der Personen, die das höchste Erkrankungsrisiko und höchste Sterberisiko haben. Wir impfen derzeit die Personen, die das höchste Infektionsrisiko haben. Und dazu gehören momentan halt Kinder nicht unbedingt in der höchsten Priorität, aber langfristig gesehen sind sie natürlich eine Gruppe, die auch mit hineingehört. Und wenn wir eine Herdenimmunität, einen Herdenschutz haben wollen, das heißt, wenn wir wirklich verhindern wollen, dass das SARS-CoV-2-Virus sich weiter ausbreitet, dann werden sicherlich auch Kinder geimpft werden müssen. Also insofern ist das ein logischer nächster Schritt, der hier getan wird zu einer wirklichen großflächigen und effizienten Eindämmung der Pandemie.
Es ist ja gerade so, dass die Kinder in Österreich im Lockdown am ehesten zusammenkommen, in Schulen, in Kindergärten. Wäre es sinnvoll, nachdem die Alten, die Risikogruppe geimpft ist, bei den Kindern weiterzumachen, weil da der Infektionsherd am größten ist?
Wir sehen ja jetzt schon, dass es nicht mehr die älteren Semester sind, die besonders häufig betroffen sind, die besonders häufig erkranken und auch ins Krankenhaus müssen, hospitalisiert werden müssen, sondern dass es schon die jüngeren Semester sind. Also ich kann als älterer nicht leicht die Jünger sagen, aber es sind die unter 40-Jährigen schon, die zu einem Gutteil unsere Krankenhäuser und unsere Intensivstationen füllen. Und das ist auch weiter zu erwarten, wenn wir als nächste Altersgruppen die 65-Jährigen mit Risikofaktoren impfen, wenn wir mehr und mehr Erwachsene impfen, dann wird sich das Infektionsgeschehen in immer jüngere Lebensalter hinein verlagern. Und es ist damit völlig klar, dass es irgendwann einmal, auch jetzt sind ja schon Kinder betroffen, aber ganz besonders dann Kinder und Jugendliche sind, die das Infektionsgeschehen weiter antreiben und weiter eben verbreiten. Und damit ist es eine Frage der Zeit, wann es notwendig werden wird, auch Kinder und Jugendliche zu impfen.
Jetzt wissen wir ja schon von diversen Nebenwirkungen, die auftreten können nach Impfungen bei Erwachsenen. Wie schaut das denn bei Kindern aus? Weiß man da auch von Risiken, von Nebenwirkungen, beziehungsweise lässt sich das von einem Erwachsenen auf ein Kind einfach so umlegen?
Also das ist ja genau der Grund, warum es nicht legitim wäre, Impfungen, die an Erwachsenen erprobt sind und in Zulassungsstudien getestet worden sind, eins zu eins auf Kinder zu übertragen. Das geht eben nicht. Genau aus dem Grund, Kinder sind keine kleinen Erwachsenen und sind nicht Erwachsene, die vielleicht kleinere Nebenwirkungen haben, sondern es müssen diese Studien eben wirklich an diesen Personengruppen durchgeführt werden, um genau das gleiche Wirksamkeitsprofil von den Impfungen zu bekommen, wie man das beim Erwachsenen gemacht hat. Und daher ist es unumgänglich, dass diese Studien auch bei Kindern und bei Jugendlichen gemacht werden. Erst dann werden wir wissen, welche Nebenwirkungen in welchem Ausmaß häufiger oder seltener diese Impfungen dann verträglich sein werden. Grundsätzlich kann man sagen, dass Kinder und das Immunsystem von Kindern sehr, sehr gut ist, sehr gut reagiert und unter Umständen dann auch anders reagiert als beim Erwachsenen. Vielleicht mit mehr Nebenwirkungen. Das können wir derzeit nicht abschätzen. Ja. Aus genau diesem Grund sind die Studien notwendig.
Das haben Sie gemeint mit der Aussage, Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Die haben ein anderes Immunsystem, der Stoffwechsel ist anders.
Richtig. Okay. Man kann nicht sagen, wir brauchen eine kleinere Dosis, weil Kinder kleiner sind. Wir können nicht in Relation die bei Erwachsenen gefundenen Fakten umlegen und sagen, naja, Kinder sind nicht so groß, das heißt, wir brauchen nicht die Hälfte, sondern nur ein Zehntel der Impfstoffdosen. Wir erwarten uns viel weniger Impfreaktionen. Das geht nicht. Es ist ganz klar die Forderung und das ist eine Forderung, die auch von der EMA, von der Europäischen Medizinagentur, ganz klar gestellt sind. Es muss klinische Studien an Kindern oder mit Kindern und mit Jugendlichen geben, damit diese Impfstoffe in dieser Altersgruppe eingesetzt werden dürfen.
Ja. Aber die Entscheidung, sein Kind bei so einer klinischen Studie teilnehmen zu lassen, hat ja auch eine ganz große ethische Komponente. Das Kind kann ja nicht selber entscheiden, ob es da jetzt mitmacht oder nicht, so wie es bei Erwachsenen der Fall ist, die bei so einer Studie mitmachen.
Richtig, das ist eine ganz spezielle Problematik. Erst ab dem 14. Lebensjahr sind Jugendliche teilrechtsfähig, das heißt, sie sind dann weitgehend oder in Kooperation mit den Eltern in der Lage, solchen Impfungen zuzustimmen. Noch jüngere Kinder sind noch problematischer. Und insgesamt ist das auch eine der Schwierigkeiten, weil ich nicht nur eine Person habe, die einwilligen muss, sondern letztendlich es fast immer drei Personen sind. Das Kind oder der Jugendliche selbst und seine beiden Eltern oder Erziehungsberechtigten. Und das Abschätzen eines Risikos ist also durchaus nicht sehr einfach oft. Und wir sehen es ja, was momentan abläuft. Das heißt, wir müssen, und das ist auch das übliche Vorgehen, zuerst viel Erfahrungen bei den Erwachsenen sammeln und dann mit diesen Erfahrungen, mit dem, was wir aus den Studien und aus den Feldbeobachtungen gelernt haben, in neue und eben in Studien bei jüngeren Altern eingehen.
Ja. Jetzt gibt es auch schon erste Erfahrungen, dass Schwangere, die geimpft worden sind, dass deren Kinder nach der Geburt auch schon Antikörper aufweisen. Ist das auch eine Möglichkeit, wie man da vorgehen kann und die Kinder quasi durch die Mutter während der Schwangerschaft impfen lassen kann?
Das ist ja eine Erfahrung, die wir aus vielen Impfungen schon gemacht haben. Und daher wird zum Beispiel schon seit einigen Jahren empfohlen, dass schwangere Frauen sich im letzten Drittel ihrer Schwangerschaft zum Beispiel gegen Diphtherie, Tetanus, Keuchhusten impfen lassen sollen. Weil zum Beispiel eben Keuchhusten eine Erkrankung ist, die man, insbesondere wenn man sie in den ersten Lebensmonaten bekommt, sehr, sehr schwer verlaufen kann. Und daher weiß man aus vielen Erfahrungen, dass wenn die Mutter geimpft wird im dritten Trimenon, sie sehr viele schützende Antikörper dem Neugeborenen mitgeben kann. Und damit gerade in diesen ersten Monaten das Kind vor der Erkrankung schützen kann. Und ganz ähnlich ist es natürlich auch mit Covid-Antikörpern. Wenn die Mütter während der Schwangerschaft, und das ist meistens gegen Ende der Schwangerschaft, geimpft werden, dann sind sie in der Lage, über den Mutterkuchen, über die Plazenta, ihren Kindern Antikörper, schützende Abwehrstoffe mitzugeben, sodass die Kinder in den ersten Lebenswochen, Monaten tatsächlich vor der Erkrankung geschützt sind. Das ist sicherlich ein probates Mittel, diese ganz jungen Kinder zu schützen.
Nochmal kurz zu den Nebenwirkungen und den Unterschieden zwischen Erwachsenen und Kindern. Fällt Ihnen da ein konkretes Beispiel ein von einer Impfung, wo man sagen kann, ja, da haben Erwachsene ganz andere Nebenwirkungen als Kinder?
Wir sehen es ja jetzt schon ein wenig, wenn wir uns die Altersgruppen ansehen. Die älteren über 65-Jährigen haben zum Teil wesentlich weniger Impfreaktionen als die jüngeren Personen. Ja?
Bei Corona also, jetzt konkret.
Auch bei der Corona, also bei der Covid-Impfung, ja. Das heißt, die älteren Personen haben ein anderes Immunsystem, das nicht mehr so reaktiv ist, nicht mehr so extrem auf eine immunologische Herausforderung reagieren. Bei den Jüngeren ist es viel heftiger und das ist an sich ein sehr, sehr gutes Beispiel und das könnte man wahrscheinlich noch fortsetzen auf die ganz jungen Altersgruppen. Also wir wissen, dass es diese Unterschiede gibt, die sich dann tatsächlich auch in Impfreaktionen und in Häufigkeiten und Schweren der Impfreaktionen auswirken können. Ja.
Das heißt jetzt einmal abwarten und diese Testreihe anschauen.
Es haben ja sehr viele der Impfstoffhersteller, die jetzt schon zugelassene Erwachsenenimpfstoffe haben, schon begonnen mit Impfungen. Also sowohl BioNTech, Pfizer, auch aus Moderna, die haben schon mit Studien begonnen. Meistens ist es so, dass man sich quasi herunterhandelt mit dem Lebensalter. Also ja. Die meisten Studien, die momentan laufen, sind zwischen dem 12. und 16. oder 18. Lebensjahr. Einige auch schon früher. Aber üblicherweise ist es so, dass man sich halt quasi an die jüngeren Lebensalter langsam herantastet. Publiziert sind diese Studien noch nicht, sie sind durchwegs noch im Laufen. Manche davon haben schon Mitte vergangenen Jahres begonnen, andere sind erst in Planung. Aber ich denke, dass alle großen Impfstoffhersteller Kinderimpfstoffe auf den Markt bringen werden.
Zum Schluss noch eine persönliche Frage. Ich frage Sie nicht, ob Sie Ihr Kind oder Ihre Kinder impfen lassen würden, sondern ob Sie Ihre Kinder an einem derartigen Versuch teilnehmen lassen würden, an einer derartigen klinischen Studie.
Das ist eine Frage, die wir immer wieder überdenken müssen und ich selber das auch gemacht habe, weil ich ja natürlich auch für andere Studien Eltern davon überzeugen habe müssen, daran teilzunehmen. Und ich kann Ihnen nur sagen, ich denke, das ist fast eine ethische Herausforderung und fast eine ethische Verpflichtung auch ist, Personen nicht nur davon zu überzeugen, dass es sinnvoll ist, sondern auch selber mitzumachen. Wir werden nur sichere Informationen, sichere Daten dann bekommen, wenn wir auch unsere Liebsten dazu bringen, an diesen und an solchen Studien mitzumachen. Mhm. Das Wesentliche ist, das Risiko abzuschätzen, das so eine Teilnahme mit sich bringt. Und ich denke, dass wir mit zunehmenden Erfahrungen, was die Erwachsenenimpfstoffe betreffen, auch das Risiko für Kinder und Jugendliche eingrenzen können und damit nicht in ein völlig unbekanntes Terrain vorstoßen, sondern mit Bedacht, mit entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen und mit entsprechenden Vorwissen diese Studien mit gutem Gewissen machen können und auch, und das ist, glaube ich, ganz wesentlich, auch machen müssen.
Mhm. Alles klar, Herr Dr. Zwiehauer. Vielen Dank für Ihre Expertise.
Ja, gerne. War mir eine Freude.
Kinder sind also keine kleinen Erwachsenen. Und bis wir uns diese Frage stellen, ob wir unsere Kinder impfen lassen würden, müssen erst einmal ein paar Studien vergehen. Zwiehauer selbst aber würde, wie er soeben gesagt hat, seine Kinder diesen klinischen Studien zur Verfügung stellen. Bleiben wir bei dem Thema Impfen. 10 Millionen zusätzliche Impfstoffdosen von Pfizer-BioNTech für die EU sollen die Durchimpfungsrate ankurbeln. Bis zu 400.000 Impfdosen könnten davon nach Österreich gehen. Und das noch im zweiten Quartal. Das könnte einiges beschleunigen. Österreich impft zwar, anders als andere EU-Länder, weiterhin mit AstraZeneca, aber die Verunsicherung in der Bevölkerung ist da. Fred Schmidt hat auf Twitter zuletzt ein Foto der Hamburger Biermarke Astra gepostet und dazu geschrieben: Ein Astra, auf das sich alle einigen können. Ja, so eine Kiezmische und ein Fischbrötchen, das wär's gerade. Aber bis wir ohne Quarantäneregelungen wieder verreisen können, dauert es noch eine Weile. Geht es nach der Europäischen Kommission, soll es bis 1. Juli einen digitalen grünen Nachweis geben, mit dem Geimpfte, Genesene und Getestete innerhalb der EU frei reisen dürfen. Österreich will dafür bereits in den kommenden Tagen die rechtlichen Grundlagen schaffen. Ab April könnte dann so ein grüner Pass auch in Österreich erstmals gezückt werden. Die Deutschen hingegen dürfen bereits seit Freitag wieder ohne Test und Quarantäne verreisen. Und zwar nach Mallorca. Die Reisewarnung für die Balearische Insel wurde aufgehoben. Für die Einreise nach Spanien braucht man lediglich einen negativen PCR-Test. Ansonsten steht dem Vergnügen auf der Insel aber nichts mehr im Wege. Reiseveranstalter vermelden jetzt sogar doppelt so viele Buchungen wie vor der Pandemie zu Ostern 2019. Jetzt fürchten halt viele, dass sich am Ballermann ein neues Ischgl bilden könnte. Berechtigterweise. Ich würde vorschlagen, lieber also noch ein bisschen gedulden und dafür dann in ein paar Monaten hoffentlich ordentlich abtanzen. So wie das Axel Bosse in seinem Lied Der letzte Tanz besingt.
Also tanz, als wär's der letzte Tanz, als wär's der letzte Tanz. Also kuss, als wär's der letzte Kuss, als wär's der letzte Kuss. Nix ist für immer.
Euch fürs Zuhören heute. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns doch gleich, entweder auf Apple Podcast oder auf Fio oder Spotify. Und hinterlasst uns gerne eine Bewertung. Produziert wird der Podcast von Elias Nadmesnik. Um Ton und Schnitt hat sich Dominik Kanzian gekümmert. Habt noch einen schönen Abend, tanzt durch euer Wohnzimmer und vergesst nicht, auch morgen wieder einzuschalten.
Für immer, für immer. Also tanz, als wär's der letzte Tanz, als wär's der letzte Tanz. Also kuss, als wär's der letzte Kuss, als wär's der letzte Kuss. Nix ist für immer. also tanz, als wär's der letzte Tanz, als wär's der letzte Tanz. Also Kuss, als wär's der letzte Kuss, als wär's der letzte Kuss.